Diese Episode wird euch präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
George R. R. Martin hat ja auch einfach in dem Buch, komplett ist er auch einfach ausgerastet mit den Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendeinen Elmo Tully oder so gibt.
Ja, ja, also, genau.
Also ja, da war es einfach, gibt doch einen Kermit. Ja.
Und ein Grobi. Ja,
diese ganzen Muppets-Anspielungen sind da drin, weil er dachte, das ist ja jetzt eh egal, die müssen sie ja nie zeigen. Ich bin mir nicht so sicher. Ja. Ich glaube, der eine Kermit, der könnte tatsächlich vorkommen in der Serie.
Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen und zur zweiten Woche der Drachensaison, in der wir über die zweite Folge reden wollen. Da ist wieder viel passiert, unter anderem ist eine neue Figur eingeführt worden und alte Figuren werden verabschiedet und deswegen müssen wir natürlich drüber reden. Wir, das sind Marco Risch und Lisa Oppermann. Hallo ihr zwei.
Hi.
Hallo.
Hallo. Und bevor wir über die neue zweite Folge reden, würde ich gerne noch auf ein paar Kommentare zu sprechen kommen, die wir unter unserer ersten Folge, unter unserem ersten Vidcast bekommen haben. Zum einen haben wir da ja in der ersten Folge über das neue Intro geredet und Defense232 hat ganz richtig gesagt, dass, nein, es ist kein Foreshadowing, sondern eine Art Familienchronik der Targaryen, die ja auch mit der Geschichte Westeros verwoben ist. Und klar, wenn man das so sagt und sich das Intro nochmal anschaut, ist es schon sehr offensichtlich, was da gezeigt wird. Ich habe mich da ein bisschen ablenken oder verwirren lassen von dem Tod von Lucerys. Und deswegen habe ich gedacht, eventuell werden da auch Sachen aus der Zukunft mit eingebaut. Aber nein, das ist alles die Geschichte der Targaryens. Und am Ende sieht man, wie der Wandteppich eben leer bleibt, weil die Geschichte eben noch erzählt werden muss. Fand ich ganz interessant. Dann hat Defense232 auch noch was anderes geschrieben, was ich sehr interessant fand. Und zwar hat er geschrieben, da ging es um Criston Cole oder um Criston Kraut, wie er ja im Deutschen heißt. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kann ich dem Ganzen was abgewinnen. Spiegelt nicht nur Rhaenyras Missbrauch von Kraut in Staffel 1, zeigt ein weiteres Mal, wie viel Heuchelei und Doppelmoral in Allison steckt, indem sie Kraut als Toyboy für die eigene Liebe nutzt und somit alles negiert, was Kraut möchte bzw. eben nicht sein wollte, sondern zeigt auch, dass Macht nicht nur korrumpieren kann, sondern Machtgefälle und Machtmissbrauch grundsätzlich unabhängig vom Geschlecht stattfinden kann, auch wenn Frauen sicher häufiger Opfer sind. Denn welche Option hat ein Kraut Avancen, die ihm zugedachten Rolle durch Alicent abzulehnen, zumal er in ihrer persönlichen Schuld steht nach dem Mord auf der Hochzeit. Und wenn die Serie tatsächlich diesen Schritt geht, das Ganze nicht noch romantisch verklären versucht, wie zum Teil in Staffel 1, wo Rhaenyras übergriffiges Verhalten entsprechend gefilmt wurde, dann einfach wow und absoluten Respekt dafür. Männliche Opfer werden heute noch belächelt und nicht wirklich ernst genommen. Und wenn die Serie unaufgeregt eine gewisse Awareness auch auf dieses Thema lenken würde, nämlich was Machtgefälle und Machtmissbrauch bedeutet und das am Beispiel Essend und Kraut, wäre das tatsächlich mal progressiv im positiven Sinne. Nun können wir alle nicht in die Zukunft gucken, aber diesen Kommentar fand ich sehr interessant, weil es eben in dieser zweiten Folge ja auch teilweise darum geht. Und ich fürchte, die zweite Folge beantwortet diese Frage ein bisschen, also wie die Serie mit der Beziehung zwischen Alicent und Cole weiter verfährt, ob das in irgendeiner Form kritisiert wird oder nicht. Wie glaubt ihr denn, wie die Serie das macht? Ist es so, dass dieses Machtgefälle hier wirklich thematisiert wird, Lisa?
Jetzt in der zweiten Folge oder
ja, generell? Oder generell in der Serie?
Also ich finde, ich finde es tatsächlich einen interessanten Punkt, dass die Serie das so aufnimmt, dass es sozusagen dieses Machtgefälle, sag ich mal, umgedreht wurde und dass Rhaenyra da in der ersten Staffel, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig an die Szene erinnern, aber dass Rhaenyra da quasi sozusagen ihre Position ausnutzt. Wobei Rhaenyra ja auch, also Criston Cole verliebt sich dann ja auch in sie und dann quasi reagiert er ja so auf ihre Abweisung, dass sie sozusagen dann nicht mit ihm irgendwie, was war es, irgendwo Orangen verkaufen will oder so.
Und Zimt.
Ja, und Zimt. Jetzt in der Folge, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde, Criston Cole ist halt so ein interessantes Beispiel dafür. Also der hat halt so einen interessanten Aufstieg, finde ich, in dem Verlauf der Serie. Deswegen, ja, Rhaenyra hat auf jeden Fall ihre Macht missbraucht. Aber man kann nicht direkt sagen, dass Criston Cole quasi durch sie dann profitiert hat, aber durch die Connection zu Alicent ja eigentlich schon.
ich tue mich ja insgesamt so ein bisschen schwer, weil ja. Zwischen Rhaenyra und Cole, ich habe das am Anfang schon ein bisschen romantischer gedeutet, aber aus seiner Perspektive. Also ja, ja klar, man kann jetzt sagen, ist das dann Machtmissbrauch oder nicht, aber es war die Leidenschaft von ihr, habe ich auch als sehr ehrlich wahrgenommen, aber auch ihn als Ersatzdroge für ihren Onkel, den sie nicht haben kann. So nach dem Motto. Ob das jetzt, ich meine, das ist zutiefst menschlich von ihrer Seite aus eigentlich, dass sie versucht, etwas zu kompensieren, was sie nicht kriegen kann. Ob das dann Macht ist. Das Ding ist ja auch, ich meine, er ist der Lord Kommandant mittlerweile. Mhm. Noch nicht sehr lange, aber er ist es. Und damit ist er de facto mächtiger als die Queen Regent, nicht mal Queen Regent, sie ist die Queen Mother. Oder sogar die Queen Widow, King's Widow oder so, ne, Königin Witwe. Eigentlich ist sie, auch wenn sie am Council sitzt, aber genau wie er ja auch, Small Council ist ja eigentlich auch immer der Lord Commander, der erste, der es nicht war, war der unter Robert Baratheon, weil er nicht jemanden haben wollte, der den Targaryens gedient hat als Berater. Er ist ja de facto genauso mächtig wie sie, wenn nicht mächtiger, weil er Truppen befehligt, was sie nicht tut. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Zumal er mit in der ersten Folge paktierend mit Aemond gezeigt wird, was ja so impliziert, dass die zwei die eigentlich Mächtigen sind dort gerade. Und den Aegon, der sich für sich selbst und vielleicht ein bisschen für das Volk interessiert, übertrumpfen damit.
Ja, es ist auch ein bisschen die Frage, wer dann letztlich, wenn das rauskommen sollte, mehr zu verlieren hat. Ist es Alicent, die da mehr zu verlieren hat, oder Kristen Cole?
Also jetzt vor allem am Ende der zweiten Folge sieht man ja, dass Kristen ja inzwischen, also auf jeden Fall sehr viel Vertrauen auch genießt vom König. Und den kann man, also ich weiß nicht, wie, der hat sich da schon gut positioniert irgendwie.
Also ich glaube, ich habe gelesen, wenn das rauskommen würde, würde man Kristen Cole foltern und letztlich töten.
Ja,
insofern
gut, okay.
Ein gewisses Risiko ist da immer noch da, aber vielleicht können wir dann später noch drüber reden. Erst nochmal, vielleicht in dieser Folge reden wir natürlich über die zweite Folge, dementsprechend sind da Spoiler nicht auszuschließen. Wir werden aber versuchen, keine Buchspoiler und keine Spoiler zu verraten, was die Zukunft oder die künftigen Ereignisse betrifft. Aber bevor wir über die zweite Folge reden, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wollt noch mehr Vodafone Entertainment? Dann ist GigaTV das Richtige für euch. Da gibt's nämlich für alle Wünsche ein maßgeschneidertes TV-Paket. Bis zu 57 HD-Kanäle und 87 SD-Kanäle, ergänzt um bis zu 70 Mediatheken mit einer Vielfalt von Inhalten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Außerdem könnt ihr GigaTV inklusive Netflix, Vodafone Premium oder Vodafone Premium Plus buchen. Und das Beste? Mit der GigaTV-App könnt ihr euer Lieblingsprogramm auch auf eurem Smartphone oder Tablet genießen, egal wo ihr seid. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes und der Videobeschreibung. Das war's von der Werbung. Zurück zu der zweiten Folge, die mehr oder weniger nahtlos an die erste Folge anschließt. Also wir sehen die Konsequenzen der Ermordung von Jaehaerys. Wir sehen, wie die Bediensteten zusammen gebracht werden. Die Folge oder die Serie nimmt sich sogar die Zeit zu zeigen, wie das Bettchen von Jaehaerys abgebaut wird. Eine sehr eindrückliche Szene. Und das Ganze führt dann zu unserer ersten großen Konfrontation. Ist ja eine House of the Dragon-Tradition, dass es hier sehr um darum geht, dass Figuren clashen. Und das ist in dieser Folge, denke ich, ganz eindeutig Aegon versus Otto, habe ich das mal so genannt. Also Aegon ist ja in der Serie noch stärker traumatisiert oder noch mehr mitgenommen. Denn anders als im Buch hat er ja mit Helaena nur zwei Kinder und nicht drei. Mhm. Das heißt, Jaehaerys ist der einzige männliche Thronerbe gewesen, der jetzt verstorben ist. Und das haben wir ja in der ersten Folge auch gesehen, dass er, der in seinem Leben nie so wirklich Liebe erfahren hat, zumindest seinem Sohn gegenüber so etwas wie Liebe gezeigt hat und der ist jetzt tot. Das heißt, die einzige Liebe in seinem Leben ist jetzt gestorben und wir sehen eben, wozu das führt. Er verwüstet die Modellstadt, die Viserys gebaut hat und er will auf jeden Fall Blut und blutige Rache nehmen. Was natürlich jetzt nicht ganz so dem kaltblütigen und kalkulierenden Otto in den Kram passt. Und wir haben ja schon in der vergangenen Woche, in der vergangenen Folge drüber gesprochen, dass es die Serie tatsächlich schafft, alle Figuren glaubwürdig und rüberzubringen und dass wir jeden Standpunkt von jeder Figur verstehen, was manchmal dazu führt, dass Figuren auch sympathischer rüberkommen, als wir das vielleicht gewohnt sind. In dieser Folge, finde ich, ist das bei Otto so der Fall, weil Otto war ja teilweise schon ein richtiges Arsch und in dieser Folge ist er so der heimliche Sympathieträger, oder?
Ich finde halt, Otto ist in meinem Kopf, vor allem in der Folge oder in den letzten beiden Folgen eigentlich, ist er wie so ein Kindergärtner, der einfach sich um alle kümmern muss und die ganzen Kinder bauen einfach nur Scheiße und er steht einfach nur noch so völlig verzweifelt da und ist so, Leute, was macht ihr da? Das ist alles total dumm. Oder vor allem Egon, was machst du da? Wobei man auch sagen muss, dass das natürlich nicht so komplett altruistisch denkt, sondern das liegt ja vor allem auch daran, dass damit Egon seine eigenen kleinen Plänchen so ein bisschen zerstört. Ja, ich weiß nicht, also ich muss aber sagen, dass Otto ist ja einer meiner Hasscharaktere Nummer eins neben Kristen Cole und Otto hat einfach schon so viel Scheiße gemacht, dass ich zwar auch, es gab ja am Ende der Folge den Moment mit Alicent, wo sie dann gesprochen haben, wo er dann halt so ein bisschen geknickt war, weil er halt keine Macht mehr hat. Aber ich war noch nicht bereit, da jetzt irgendwie, also er hat noch nicht so wirklich Sympathiepunkte gesammelt jetzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich weiß nicht, ob Sympathie das richtige Wort nee. Ist. Ich habe so eine gewisse Faszination für ihn. Also ich liebe halt die Art, wie er redet. Ich liebe es, ihm zuzuhören. Er hat sich ja so zu dem Tywin Lannister dieser Serie entwickelt. Total. Aber anders als Tywin Lannister ist er eben nicht in der Lage, die Macht zu halten und dem König zu sagen, no true king has to say I'm the king oder sowas.
Aber ich finde, er hat sich trotzdem schon ganz schön viel rausgenommen in den letzten beiden Folgen, wo ich dachte, dass Aegon viel früher vielleicht was sagt, aber dann wiederum ist Aegon ja auch immer noch so ein bisschen fackelig.
Aber er hat sich viel rausgenommen und ist jetzt zu nahe der Sonne gekommen. Ja, das ist der Unterschied zu Tywin Lannister. Er ist auch zu nahe der Sonne gekommen, aus anderen Gründen. Das war ja, was rein mit Familie zu tun hat und nicht mit Machtpolitik. Otto hat diese Faszination, die er einfach ausstrahlt. Die Stimme. Ich meine, Rice Ivans redet ja in Wirklichkeit auch gar nicht so wie er in der Serie. Also wenn ihr Interviews mit ihm schaut, also muss ich mal zweimal hinhören. Warte mal, ist das ja. Otto? Während Charles Dance, der Tywin Lannister gesprochen hat, der redet auch sonst so. Der spielt ja immer dieselbe Figur.
Das finde ich aber auch gruselig, immer wenn Leute dann auch wirklich so sind oder so ähnlich sich geben, dann quasi, wo ich so bin, so, oh Gott, du bist ja auch im wahren Leben, hast du diese gruseligen Vibes, wenn du redest. Oder halt, wenn man das dann halt assoziiert. Bei Rice Ivans habe ich das ein bisschen so, dass ich immer mal so jede zweite Folge kurz drüber nachdenke, dass er der Mitbewohner in Notting Hill war, mich dann daran erinnere, was kurz du total seltsam finde. Und dann bin ich wieder in der Geschichte.
Ich hatte das ja auch bei Viserys ganz stark, dass der hier, Paddy Constantine, der spielt das ja auch super, gerade die zwei zusammen, er und Otto. Und Paddy Constantine ist halt ein Edgar Wrights Hot Fuzz, der eine Polizist, der so aus dem Bild geht und mal zurückkommt und mal so rausgeht.
Das ist ja gut, wenn Viserys weiß, das gemacht hat. Los.
Naja, Otto Hightower, was war die eigentliche Frage von dir nochmal, Fabian?
Ob jetzt Mitleid mit
ob du ihn sympathischer fandest in dieser zweiten Folge?
Ich finde halt so eine Art Charisma und jetzt habe ich mehr Mitleid mit ihm, weil er, also jetzt ist er eine gescheiterte Persönlichkeit und da gibt's auch fast keinen Weg zurück mehr, weil Aegon auch nicht komplett bescheuert ist. Ne? Man hat immer wieder gedacht, er ist ein zweiter Joffrey und dann will er den Schafshirten die Schafe zurückgeben. Und dann trifft er sogar mal, finde ich, eine vernünftige Entscheidung, die er den Schmieden sagt, ja klar solltet ihr im Voraus bezahlt werden, wenn ihr so lange an den Ballisten arbeitet. Ja, das ist ja nicht mal die dümmste Entscheidung. Da konnte nicht mal Hightower was sagen. Er hat ja schon dazu angesetzt, was zu sagen, hat gemerkt, nee, da hat er jetzt kein Argument für und hat sich wieder umgedreht in der Folge davor. Ja. Aber jetzt clashen natürlich die politischen Ansichten miteinander und eigentlich hat er ja gegen Laris Strong verloren. Das ist so, wie wenn Tywin Lannister gegen Littlefinger verlieren würde. So ungefähr ist es hier. Und nee, jetzt ist er gescheitert. Und das ist halt zu einem Zeitpunkt, wo er sogar ein bisschen Sympathiepunkte sammeln konnte. Wir erinnern uns, wie war die erste Folge der ersten Staffel? Als die Königin gestorben ist, hat er in der Szene darauf seiner Tochter gesagt, sie soll bitte die Klamotten ihrer Mutter anziehen, wenn sie zum König geht. Er hat sie im Prinzip prostituiert für seine Macht. Das hat er gemacht. Unglaublich unsympathisch. Und in dieser, in der ersten Folge der zweiten Staffel, als sie auf ihn in denselben Gemächern wartet und ihm sagt, dass er sie nicht so bloßstellen soll vom Green Council, weil sie ja dieselben Ziele haben und so weiter und dass es kontraproduktiv ist, hat er erstmals erkannt, und das ist so ein augenöffnender Moment für ihn, finde ich, also er erkennt, oh, stimmt, sie hat recht, und dann setzt er sich ja sogar hin, also er geht auf Augenhöhe mit ihr und sagt, so habe ich das nicht gesehen. Und das ist so, dieser machtpolitische Moment zwischen den beiden ist verrückterweise der größte Vater-Tochter-Moment, den wir bisher von den beiden hatten. Und auf einmal hat man sogar ein bisschen Sympathien für ihn.
Ja.
Und also, jetzt eine Folge später, wo diese Augenhöhe auch hergestellt ist und beibehalten ist, wird er halt so entmachtet. Und es liegt jetzt an Alicent, die Familienehre zu retten.
Ist eigentlich interessant, weil, also ich habe immer noch keine Sympathie mit ihm, aber anscheinend kann man schon durchaus dann in Situationen Sympathie haben. Aber quasi der Moment, wo er sich ein bisschen sympathisch macht, ist sozusagen das quasi der Moment, wo er dann eben die Macht verliert. Also hätte er im Prinzip hätte er einfach nicht netter sein dürfen. Mir ist auch aufgefallen in der Folge, es gibt da auch jetzt in der zweiten Folge so einen Kreismoment zwischen Alicent und Otto, weil am Anfang, da tröstet ja Otto so Alicent und will sie so berühren und sie zuckt so zurück und geht halt irgendwie weg und distanziert sich da von ihm und will halt diese Nähe nicht. Und dann am Ende gibt's halt den Moment, wo sie so die Hand sogar auf seine Hand drauflegt. Das ist mir aufgefallen. Also das ist ja, steht dann ja quasi so ein bisschen innerhalb einer Folge für das, was du jetzt gerade zu der Serie bis jetzt, zu der Beziehung der beiden gesagt hast. Also ja, mal gucken, wie es mit Otto jetzt weitergeht.
Eine interessante Sache, wo du gerade so diesen Kreis angesprochen hast, in der ersten Begegnung sagt sie ja auch zu ihm, I have sinned, also ich habe gesündigt. Mhm. Und dann fragt er noch so, wie, du hast gesündigt? Mhm. Und dann am Ende will sie das nochmal ansprechen, also ich habe gesündigt, und er antwortet, I do not wish to hear it. Genau. Also ich möchte das jetzt nicht hören. Und das fand ich ganz interessant, weil so auf dem ersten Blick wirkt das wie so eine total vertraute Situation und total schön. Aber dann habe ich mich gefragt, wenn man das nochmal drüber nachdenkt, ist es wirklich so schön oder ist es mehr so, sie will sich ihm öffnen und er sagt, ich möchte das aber nicht von dir wissen, weil, keine Ahnung, mein Bild von dir soll jetzt nicht kaputt gemacht werden oder so, ja, jetzt mach uns doch nicht den schönen Moment hier kaputt, den wir haben, und sie steht dann ja auch auf und geht. Also wie habt ihr das interpretiert?
Ich finde es ganz interessant, weil dass er es nicht wissen will, weil Otto ist ja schon so eine Person, die eigentlich alles wissen will, was am Hof abgeht und was ja auch quasi für ihn dann Kontrolle bedeutet, und in dem Moment, dass er halt weiß, irgendwas ist passiert, aber er entscheidet sich dafür, nicht weiter dem nachzugehen oder das wissen zu wollen, gibt da ja auch so ein bisschen, lässt er ja so ein bisschen was in der Luft hängen oder entscheidet sich dafür halt nicht, die Kontrolle dann über den Moment darüber zu übernehmen. Ob das jetzt aus welcher, ich weiß nicht, aus welchem Grund er das macht. Vielleicht hat er einfach ein bisschen aufgegeben.
Ja. Diese Augenhöhe, die ja hergestellt ist, ist wirklich nur in diesem gemeinsamen Ziel hergestellt. Und das gibt eine Verbundenheit. Aber er will nicht diese Verbundenheit einreißen lassen durch echte persönliche Gefühle. Weil so wichtig ist ihm seine eigene Tochter dann doch nicht. Oder das Bild, das er jetzt gerade von ihr hat, droht ja in Gefahr zu geraten, wenn sie ihm das jetzt sagt. Vielleicht will er es auch bewahren, das, was sie da haben. Das kann man jetzt in beide Richtungen deuten, aber auf jeden Fall wird es nicht mehr Nähe zwischen den beiden geben als die.
Dann lass uns doch noch ein bisschen über Aegon reden. Da sagt Alicent noch, den kann man noch prägen, den kann man noch formen. Mhm. Schauen wir mal. Also,
hat sie ja recht, das passiert gerade.
Ja, also in der ersten Folge haben wir ja schon drüber geredet, dass er so oberflächlich, so mit sehr viel Anfangsenthusiasmus in diesen neuen Job, in diese neue Rolle des Königs hineingeht, versucht, sein Bestes zu geben und auch dem gemeinen Bürger eben Gutes zu tun, auch wenn das vielleicht nicht immer der schlauste Ansatz ist. Und jetzt in der zweiten Folge, ja, zeigt sich so sein wahres Gesicht, oder ist es noch so als Reaktion auf das, was eben ihm angetan wurde? Er lässt ja, also im Buch sind es 100 Rattenfänger, in der Serie sind es nicht ganz so viele, oder sie haben es halt nicht gezeigt.
Naja, das müssen ja nicht alles zeigen.
Nee, also er lässt halt sehr viele Menschen hängen, sehr viele Unschuldige. Otto stellt das ja auch so dar, das sind halt Väter, Söhne, Ehemänner, und du hast halt ganz viele Unschuldige getötet, und er wirft so ein, ja, und einen Schuldigen. Also sehr kaltblütig und auch sehr Also genau das Gegenteil von dem, wie er sich ja eigentlich, also von dem großmütigen Egon, dem großmütigen ist nichts mehr übrig in der zweiten Folge. Also diese Nachsicht oder dieses Wohlwollen der gemeinen Bevölkerung gegenüber, davon ist nichts mehr übrig geblieben. Und also in der Serie wird es so dargestellt, als hätte das jetzt große Auswirkungen auch. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eigentlich nur, wenn man es realistisch betrachtet, hätte das wahrscheinlich nur Auswirkungen auf so die Stimmung in King's Landing. Aber darüber hinaus ist es, glaube ich, den Lords und Ladies von Westeros egal, ob da ein paar Rattenfänger vom König aufgehangen wurden.
Ja, aber ich finde dem Volk halt nicht. Und wenn die erste Folge und jetzt die zweite eins gemacht haben, ist dann den Fokus mehr auf das Small Folk lenken, mehr auf die einfachen Leute. Wenn man auch die Vorlage kennt, weiß man auch bei einigen Menschen, wo das hinführen soll. Aber jetzt geht's auch um den Aufstieg von anderen Leuten. Das war ja in Game of Thrones ähnlich. Am Anfang waren es ja auch nur die Abzäuser, die sich gebettelt haben. Aber die Starks sind halt so die Geerdeten. Deswegen hat man auch so eine geerdete Bezugsperson oder Bezugspersonen. Und ab der zweiten, dritten Staffel kamen immer mehr Nebenfiguren darin vor, die immer größere und wichtige Rollen eingenommen haben. Sei es ein Bronn, sei es ein Grey Worm, sei es die Beraterin von Daenerys. Du hast immer mehr Leute, die eben nicht hochgeboren waren, aber ihren eigenen Stempel in diesem Mächte, in diesem Ring hinterlassen haben, ihre eigenen Fußspuren. Und jetzt kommt das auch langsam. Weil bis jetzt hat man ja sehr viele unsympathische Hochgeborene gehabt, die einfach nur in der Macht willen und aus persönlicher Eitelkeit die ganze Zeit eine Familienfehde am Halt hier ausfechten, die sich jetzt auf alle Leute überträgt. Und jetzt geht es nicht nur darum, in die Auswirkungen, sondern dass sie selber anfangen zu wirken. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie diese 100 Rattenfänger da aufhängen, wird für die Motivation einiger eine Rolle spielen.
Ja, es gab ja auch diese eine Szene zwischen Aemon und wo er da, glaube ich, im Bordell war oder so, wo die Frau zu ihm meinte, so, er erzählt so, oh, das mit Luke eigentlich so direkt wollte ich das gar nicht. Und sie ist so, ja, okay, aber wenn jemand die Kontrolle verliert, der ein Prinz ist, dann hat das gegebenenfalls Auswirkungen auf andere Leute, vor allem halt das eben das Smallfolk. Und bei Aegon muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, weil wir meinten ja gerade eben noch, Alicent meint, man kann ihn noch formen. Und ich glaube auch, man kann ihn bis jetzt noch formen, weil Aegon sich einfach nicht sicher ist, so richtig, wer er ist. Oder es clashen so zwei Seiten aufeinander. Einmal halt eben dieses, was du eben auch meintest, Marco. Eigentlich hat er dann ja gute Ansätze oder gute sogar menschliche Ideen, so wie Leute bezahlen oder nett zu kleineren Leuten sein. Und aber andererseits steht im Kontrast halt dazu, was von ihm als König erwartet wird oder was er denkt, was von ihm erwartet wird, aber halt auch die äußeren Umstände, von denen er geformt wird oder halt Leute, die ihn eben alle formen wollen. Und ich glaube, weil wir sehen ja immer noch, wie er quasi in einer Situation macht er das eine, also weiß ich nicht, will er halt eben dann irgendjemandem helfen, in der anderen hängt er dann irgendwie 100 Leute, in der nächsten sehen wir, wie er weint, also da ist ja immer noch so ein deutliches Auf und Ab und da ist er quasi gerade, glaube ich, oder die Serie ist dabei quasi, ihn dann eben in eine bestimmte Richtung zu drängen oder vielleicht auch nicht, weil ich finde, was die Serie in Staffel 2, kurzer Monolog an dieser Stelle, in Staffel 2 bis jetzt sehr gut macht, ist wirklich dieses Thema oder diese Überschrift von der Serie zu verfolgen. Es war ja dieses All Must Choose, also alle müssen sich entscheiden. Und ich finde, Staffel 2 geht bis jetzt noch differenzierter mit den Charakteren um als in Staffel 1. Also wir sehen noch viel mehr Facetten und unterschiedliche Szenen mit den Charakteren, wo man wirklich dann manchmal denkt so, okay, eigentlich hasse ich dich, aber in der Szene kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass du jetzt, oder weil du eben auch dann so emotional reagierst. Und das ist bei Aegon halt auch so. Und was ich bei Aegon finde, Aegon ist auch manchmal zwischendurch einfach richtig witzig. Es gibt manchmal so Zitate von ihm, wo ich eigentlich denke, er sagt was voll Schreckliches und in der nächsten Szene sagt er, macht er irgendwie so einen, nicht richtig einen Witz, aber er sagt was auf eine witzige Art und Weise und dann, ja, finde ich auch ganz spannend.
Aber eine Anmerkung dazu, um diese dramatische High Note, auf der zu enden, die Szene zwischen ihm und Otto, haben sie nicht das erzählt, was in den Büchern dann passiert, bevor er Otto feuert, Weil was macht man, wenn man alle Rattenfänger der Stadt umgebracht hat? Was ist die Lösung von Otto Hightower?
Eine Katze.
Clever wie er ist, sagt er einfach, wir müssen halt ganz viele Katzen in die Red Keep holen.
Das finde ich das Einzige, was Otto sympathisch macht, der ist eine Cat Person, das respektiere ich. Ich fände es cool,
wenn ganz viele. Tatsächlich etwas, was wir dann in Game of Thrones immer noch sehen, die Nachwirkung davon, glaube ich. Weil Arya dann ja die Katzen durch das Schloss jagt. Und Otto. Das ist, denke ich, darauf zurückzuführen.
Otto ist dafür verantwortlich, dass ganz viele Katzen überall sind. Muss ich jetzt Otto-Fan sein? Nein.
Soweit dann nun auch nicht. Aber eine Sache, die eben da bei dieser Szene Aegon gegen Otto, was da zerbrochen ist, ist ja Vertrauen. Und das ist dann auch in meinem nächsten Punkt ganz wichtig, nämlich in der Szene Rhaenyra versus Daemon. Daemon hat, wie er das schon oft so gemacht hat, sich den Mörder-Hoodie übergezogen und hat dann einfach auf eigene Faust Sachen entschieden. Und diesmal war es vielleicht einmal zu viel, denn Rhaenyra konfrontiert ihn jetzt wirklich damit und es ist wirklich eine der stärksten Szenen der Folge. Sie diskutieren eben und diese diese Ambivalenz, die wir auch in der ersten Folge gesehen haben, was antwortet denn Daemon jetzt wirklich, als er gefragt wird, ja, was machen wir denn, wenn wir Aemond nicht finden? Da ist ja dann der Cut in der Szene gewesen. Mhm. Und nur dadurch, wie Blood and Cheese eben reagieren, ja, so haben wir so Rückschlüsse gezogen, so, das wird er wohl gesagt haben. Und hier so verneinte das, nein, auf gar keinen Fall habe ich das gesagt. Also,
ja, aber das musst du mir nicht glauben.
Ja, natürlich. Ich
glaube gar nicht. Glaub mal,
das ist genau dasselbe wie bei ihm und Viserys. Alles, was die immer in Streits hatten, hat immer damit zu tun, was er gesagt hat. Mhm. Er leugnet nicht mal, dass er es gesagt hat. Aber er berichtigt es auch nicht gut, ob es anders gemeint war. Mhm. Und er erwartet einfach immer was anderes von seinem Bruder. Und alles, jede Zwistigkeit, die er mit ihm hatte, lässt sich auch darauf zurückführen für uns Zuschauer, dass wir nicht wissen, was eigentlich passiert ist und dass er es nie richtig stellt. Oder vielleicht einsieht, dass er es falsch gemacht hat und das ändert nächstes Mal. Also weder das eine noch das andere. Es ist sehr schwer Also ich finde, Daemon ist so eine Figur, die lesen wir die ganze Zeit, aber wir verstehen sie nicht immer und wir können sie auch nicht immer ganz lesen.
Ich finde das ganz spannend, weil das passt nämlich eigentlich zu dem Buch, also wie das Buch geschrieben ist, weil im Buch wird ja ganz häufig gesagt, so, also wahrscheinlich ist das so und so passiert, aber wir wissen es nicht so genau und es gibt auch noch diese andere Meinung, wie etwas passiert sein könnte. Und ich finde, das macht die Serie vor allem mit Daemon richtig gut, aber auch mit anderen Situationen, weil ja eben Team Green und Team Black beide in ihrer eigenen Wahrheit leben und es quasi die andere Seite jeweils genau das andere denkt, weil Rhaenyra sagt dann.
Ich finde das nicht erzählen, was du gerade gesagt hast, machen sie bei Daemon ganz stark, bei Daemon. Und bei den anderen Szenen machen sie es auch, indem sie aber, wir trotzdem allwissend sind, aber wir sehen, wie die Leute darauf reagieren, weil sie es ja nicht wissen können. Sie können das ja nur auch anhand von Dritten oft wissen, wenn sie nicht selbst dabei waren. Das ist eine mittelalterliche Welt. Da ist halt niemand mit dem Handy zugeschaltet und live dabei. Sondern man kriegt es erzählt und man nimmt es anders wahr. Und die Folge spielt natürlich besonders damit, wegen dieser Beerdigung. Weil hier geht's ja darum, es ganz klar zu framen, wer Rhaenyra Targaryen ist.
Das fand ich auch ganz spannend. Man hat diese ganze dramatische Beerdigung gesehen, dann gibt's einen Cut zu Rhaenyra und sie so, hä, was zur Hölle? Natürlich habe ich das nicht gemacht, ich würde sowas niemals tun. Und dann einfach so, Schnitt zu Rhaenys, die einfach nur Daemon anguckt, Schnitt zu Daemon, Daemon guckt zurück. Und alle so, okay, jetzt wissen eigentlich aber schon ein paar, aber Rhaenyra dann erst halt nicht.
Aber dieser die Szene dann zwischen Daemon und Rhaenyra finde ich auch deswegen bemerkenswert, weil, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber so subtil macht es was mit uns. Auf einmal ist die Kamera super close und wackelig, richtig shaky die ganze Zeit.
So viel
ist eigentlich gefilmt wie eine Szene in Marriage Story mit Kylo Ren, Adam Driver und Scarlett Johansson. Es ist ein richtiger Ehestreit. Ich meine, das ist ein Ehestreit, das wir sehen, aber es ist auch gefilmt wie ein Ehestreit.
Stimmt.
Und wir kennen das so gar nicht aus House of the Dragon oder Game of Thrones. Ich müsste lange überlegen, wo mal eine Szene war, die so gefilmt ist. Also, dass man mal wackelig dran ist und näher dran ist, kenne ich so aus den Kriegsszenen teilweise. Auch in Momenten, wo gerade Sopotschnik zum Beispiel, wenn er Battle of the Bastards macht und alles ist weit und groß und viel passiert, dann hast du diese Close-Ups von Jon Snow, der begraben wird von Leuten. das ist diese Bildsprache, ja, aber er hat ja keinen Beziehungsstreit mit irgendjemandem.
Aber das ist
auch ich kann mich nicht entsinnen, dass ein Beziehungsstreit mal so gefilmt wurde in der gesamten Welt von Game of Thrones. Und deswegen fühlt sich dieser Moment so besonders an und so besonders intensiv.
Ich finde das spannend, weil ich habe da in dem Moment gar nicht so drüber nachgedacht, aber es gibt ja quasi eine passende Szene dann zwischen Rhaenys und Corlys, die ja auch so nah dran gefilmt wurde, aber halt im Gegensatz zu den beiden halt sehr ruhig gefilmt wurde. Mit so ganz vielen kleinen Details auch und so.
Aber diese Szene ist ja auch, um nochmal zu zeigen, wie es auch laufen kann in der Beziehung.
Ja.
Auch wenn es, weiß ich gar nicht, ob das eine Liebesheirat war zwischen den beiden, aber mittlerweile haben die sich, sind die ja ein eingespieltes Team und vertrauen sich, was man von Rhaenyra und Daemon nicht sagen kann. Auch sehr bezeichnend, dass Daemon zwar gesteht, dass das ein Fehler war wahrscheinlich, diese Assassinen da loszulassen.
Vielleicht.
Aber er sagt nicht, es tut mir leid oder ich bitte um Entschuldigung. Irgendwas in der Linie. Und auch sehr bezeichnend, Rhaenyra fragt ihn ja direkt heraus, do you accept me as your queen and ruler? Und darauf antwortet er nicht. Also er sagt, was auch ja, also eine krasse Aussage ist, also man kann ja nicht kommunizieren und einfach darauf nicht zu antworten, sagt ja auch schon viel aus. Und auch sie fragt ja ihn konkret, ja, was willst du eigentlich? Und das, ja, ist auch eine gute Frage, das wissen wir auch selber nicht. Was will Daemon eigentlich?
Und ich glaube langsam, er weiß es auch nicht. Ich glaube es wirklich. Also ich glaube, das ist die einzige logische Erklärung für mich, immer so wie er handelt, dass er hin und her gerissen ist zwischen Macht, aber braucht er die Macht selbst oder reicht es ihm, wenn er an der Seite der Macht steht? Weil ich habe bis jetzt immer noch das Gefühl, er wollte nie auf den Thron. Ja. Er war eigentlich happy damit, dass sein Bruder das ist. Aber er wollte von seinem Bruder immer die Anerkennung, die hat er nicht bekommen. Und Macht zu wollen, ist eine Form von Aufmerksamkeit zu kriegen in dieser Welt. Also erinnern uns nur an die zweite Folge The Rogue Prince, als er dieses Ei stiehlt und das ist mir in Wirklichkeit völlig wurscht und er wirft das so Rhaenyra hin. Er hat einfach nur gehofft, dass sein Bruder kommt und er hätte auch recht gehabt, wenn Otto Hightower nicht dazwischen gefunkt hätte.
Stimmt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht will er ja genau entweder Aufmerksamkeit oder einfach auch so, er will einfach nur, dass er Sachen machen könnte, so. Also er will einfach die Freiheit vielleicht haben, einfach zu machen, was er will. Was ja im Prinzip dann wiederum sehr ähnlich zu Rhaenyra ist. Oder vor allem, als Rhaenyra jung war. Tja,
nee, ich glaube auf jeden Fall, ich bin langsam an dem Punkt, wo ich glaube, dass die Serie bis zu Schluss ihn immer so vage halten wird. Also er wird vielleicht selber mal eine Antwort auf diese Frage finden, aber selbst dann, wenn wir eine Antwort von ihm haben, er ist ja nicht der selbstreflektierteste Typ in dieser Welt. Selbst dann lässt es immer noch, dass die Serie zu, dass wir ihn in jede Richtung deuten können. Und wenn man Matt Smith über ihn reden hört, ich glaube, er benutzt selber das Wort Matt auch. Also er selber kann ihn gar nicht so richtig greifen, sondern erklärt es mit den Verrücktheiten von Daemon Targaryen. So ist der halt. So. Und so wie Matt Smith nicht weiß, was er wirklich ist, so wie er selber nicht weiß, was er wirklich ist, werden wir auch nie erfahren, was er wirklich ist.
Aber Rhaenyra ja anscheinend auch nie komplett, weil sie meinte ja zu ihm so, ich vertraue dir nicht mehr, aber eigentlich habe ich dir auch nie vertraut. Und wahrscheinlich geht's uns dann genauso, egal was Daemon macht, selbst wenn er für eine Zeit lang sich vielleicht auf eine Seite schlägt, werden wir die ganze Zeit denken, okay, aber wann sticht er der Person von hinten in den Rücken?
Es ist ja eh eine toxische Kackbeziehung. Es ist immer nur ihr scheiß Onkel. Also, wir vergisst das halt immer so oft.
Ja.
Aber er hat sie schon dahin gegroomt. Also, ja, dass sie später mit ihm. Das ist wirklich,
das ist einfach
nicht umso bemerkenswerter finde ich immer den Social Media Impact von Daemon Targaryen und wie viele
einfach ihn so
Posts in meiner Social Bubble immer da über ihn lese. Also es ist schon interessant, welche Art von Fantasien er bedient. Deswegen habe ich ja diese, ich sende sie ja immer die Twilight-Episode, als er und Rhaenyra sich zum ersten Mal wirklich näher kommen und sie dann frustriert sich dann für Cole entscheiden muss, habe ich das ja immer mit Twilight verglichen. In dem Moment, wo es mit Edward nicht geklappt hat, und der ist ja auch schon eine Bestie, die gezähmt werden muss, geht sie zu Jacob. So, das ist im Prinzip genau das. Und der ist dann ewig butthurt deswegen, weil sie doch wieder zu ihm zurückgeht, zu dem anderen.
In dem Behind the Scenes wurde das auch sehr schön so charakterisiert, dass sich Rhaenyra und Daemon ja eigentlich sehr ähnlich sind. Also wir haben es in der ersten Staffel ja auch gesehen, dass auch eine Rhaenyra, ja die Realm's Delight, also die Wonne des Reiches, dass sie auch eine dunkle Seite hat, also da, wo sie zum Beispiel auf diesen Eber einsticht und dann stolz, blutverschmiert wieder ins Lager zurückkommt. Also sie hat ja auch so eine sehr dunkle und auch teilweise gewalttätige Seite, also sie hat auch schon auch gefallen an Blut und Gedärmen. Aber anders als Damon, also sie ist eine Frau und Damon ist ein Mann, Damon kann seine Gelüste ausleben, kann ins Bordell gehen, wie ihm das gefällt, und Rhaenyra muss das alles eben zurückhalten, und das hat beide auch geprägt. Auf der einen Seite, ja, ich glaube sogar im Behind-the-Scenes-Material wurde sogar so gesagt von der Autorin der Folge, die sind eigentlich dieselbe Person, also so charakterlich, aber dadurch, dass sie eine Frau ist und er ein Mann ist, hat sich das dann doch auch in eine andere Richtung entwickelt und weiterentwickelt, und das ja kommt dann, das in dieser Folge kommt das dann eben alles zutage, dass auch eine Rhaenyra, die sich sehr zurückhält, dann irgendwann mal überkocht. Fand ich sehr spannend und auch sehr interessant. Also ich habe mal ein Interview mit Ryan Condal mir angeschaut, und da die Interviewerin stellt dann die Frage, werden wir in der Serie noch einen Moment zu sehen bekommen, wo Rhaenyra und Damon zusammen glücklich sind? Ryan Condal hat das sehr bezeichnenderweise nicht beantwortet, wobei, was soll er auch dazu sagen? Aber ich will nur mal kurz anmerken, das Letzte, was Rhaenyra zu ihrem Ehemann sagt, und bevor er dann auch abhaut, wer weiß wohin, ist, you're pathetic, also du bist erbärmlich. Ich bin sehr gespannt, ob das, wie das noch irgendwie aufgefangen wird. Und ich bin auch, wir wollen jetzt hier ja keine Spoiler in die Zukunft machen, aber ich bin dann sehr gespannt auf das, was Damon als nächstes tut. Mhm. Wenn ihr den Trailer gesehen habt, dann wisst ihr, in welche Richtung das geht, und ich bin sehr gespannt darauf. Aber jetzt möchte ich mit euch noch über, ja, ich will es nicht das Highlight der Folge nennen, aber so das wieder.
Das ist der Höhepunkt, ist es.
Ja, den dramaturgischen Höhepunkt, nämlich Eric versus Eric. Wir haben im Vorfeld so gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, ob man die beiden Brüder unterschiedlich ausspricht. Ich meine nein, Lisa meint ja, aber
jetzt ist auch egal. Also ich mache das immer. Also
einfach. Ich meine, sie klingen für mich gleich, aber es gibt einen dezenten Unterschied zwischen dem A und dem E, den ich nicht in der Lage bin zu hören oder auszusprechen.
Ja, ich mache immer so Eric und Eric, aber ich weiß nicht, ob ich nur das in meinem Kopf anders höre oder ob es quasi aus meinem Mund auch anders rauskommt.
Klingt schon anders.
Ich frage mich, ob es da so
ein Guide gibt. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, es ist ein kleiner Witz, dass sie beide nicht nur gleich aussehen, sondern auch quasi gleich heißen.
Ich wollte nur sagen, George R. R. Martin hat ja auch einfach in dem Buch komplett, ist er auch einfach ausgerastet mit den Namen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendeinen Elmo Tully oder so gibt.
Ja, ja, genau.
Also ja, es gibt auch einen Kermit.
Und ein Grobi.
Diese ganzen Muppets-Anspielungen sind da drin, weil er dachte, das ist ja jetzt eh egal, die müssen sie ja nie zeigen. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der eine Kermit, der könnte tatsächlich vorkommen in der Serie. Und wenn dann nicht seinen Vornamen sagen, das ist meine Prophezeiung.
Aber wir wollen jetzt erst noch mal kurz über Eric und Eric reden. Also wir haben die beiden ja auch sehr gut kennengelernt. Wir wissen so, was ihr Struggle ist. Und Eric mit A wird von Kristen Cole auf eine Selbstmordmission geschickt. Otto, also so aus seiner Reaktion können wir heraussehen, dass Otto das für eine ziemlich dumme Idee hält, aber es hätte fast geklappt. Also Eric hätte tatsächlich fast Rhaenyra erschlagen, wenn Eric nicht im letzten Moment dazugekommen wäre. Und auch ganz interessant, die Serie lässt es offen, ob Miseria, also Misere, wie sie auf Deutsch heißt, glaube ich, der Grund ist, dass Eric rechtzeitig noch kommt. Oder war es tatsächlich nur Zufall? Keine Ahnung. Und beide bekämpfen sich im Schlafgemach von Rhaenyra. Und fand ich auch ganz interessant. Also im Buch ist es so, dass irgendwann kommen natürlich durch den Lärm angelockt auch Wachen hinzu, klar. Und keiner kann die beiden auseinanderhalten. Und deswegen kann auch keiner so richtig eingreifen und jetzt den einen retten oder den anderen schützen. Und ich finde, es ist so ähnlich auch hier in dieser Folge inszeniert worden. Also mir zumindest ist es sehr schwer gefallen, dann wirklich die beiden auseinanderzuhalten und dann zu gucken, wer ist jetzt eigentlich als erstes gestorben und wer nicht. Und wir kennen ja solche Szenen. Also solche Szenen gibt's ja auch ganz oft in Actionfilmen, wo eben Figuren gegeneinander kämpfen, die sehr ähnlich aussehen. Und dann wird meistens irgendwie so damit gearbeitet, dass einer zum Beispiel irgendwie einen Cut im Gesicht bekommt und so kann man die dann auseinanderhalten. Und hier gibt es zwar diese eine Wunde am Bein, aber die siehst du auch nicht immer.
Ja, genau.
Und es ist auch sehr verwackelt alles, wird auch sehr verwirrend geschnitten. Also ich finde, es ist schon auch absichtlich so inszeniert, dass du jetzt nicht genau weißt, wer bleibt da eigentlich als letztes stehen. Und deswegen würde mich mal interessieren, was glaubt ihr denn, wer ist hier als erstes gestorben? Eric mit A oder Eric mit E?
Nochmal zur Erklärung. Eric mit A gehört zu, das war deine Eselsbrücke, Aegon
dem Zweiten. Ja, aber ich habe mich mit einer Eselsbrücke schon mal vertan, deswegen gucke ich noch mal nach.
Ich fand die echt gut, die Eselsbrücke.
Jetzt ja, aber
was jetzt nicht stimmt, Fabian, wenn ich das immer
wenn ich das
immer
jetzt nicht
durcheinander bringe.
Das wäre so bitter. So, komm. Okay, ich habe recht gehabt. Puh. Meine Eselsbrücke war bislang immer Eric mit A ist derjenige, der bei König Aegon mit A ist und Eric mit E ist derjenige, der bei Rhaenyra mit E ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt können wir uns das merken, aber ist ja nicht mehr so hundertprozentig relevant.
Aber jetzt kommt der Punkt. Der mit der Wunde am Bein, das ist doch Rhaenyras Eric.
Ja.
Ja, das ist nämlich das Witzige. Ich habe es mir jetzt auch hier parallel dazu, jetzt, während du es nochmal rausgesucht hast, nochmal angeschaut. Du hast recht, natürlich, der Schnitt passiert. Wir werden dann immer verwirrt. Auch immer, wenn du mal siehst, wer das Bein ist, auf einmal drehen sie sich und das wird dann so gegengeschnitten und weiß wieder nicht, wer ist. Aber der letzte Moment, als der eine am Boden liegt und der eine Eric auf ihn draufprügelt, dann wird das mit der Wunde nochmal prominent, weil der am Boden in die Wunde reingreift. So, jetzt ist derjenige, der die Schmerzen am Bein hat, der dann weghüpft und auf den Boden fällt und wieder aufsteht. Also das ist eindeutig Rhaenyras Eric. Und Rhaenyras Eric stürmt auf den anderen Eric zu und wird deswegen vom Schwert aufgespießt. Das heißt, Rhaenyras Eric stirbt zuerst.
Ja, so habe ich es auch.
Aber sie adressiert den anderen, der noch lebt, als wäre es ihr eigener. Aber statt seine Mission zu Ende zu führen, bringt er sich um.
Finde ich.
Und wenn du das mit den Beinen jetzt nicht hättest, wäre ich eindeutig davon ausgegangen, der Attentäter ist gestorben und der sie gerettet hat, hat sie zwar gerettet, sagt aber, nee, ich stürze mich jetzt nicht einkriegen, das war mein eigener Bruder, den ich umgebracht habe. Aber es ist genau umgekehrt. Es ist der Attentäter, der überlebt. Zumindest deute ich das so. Hm. Aber in beide Richtungen funktioniert es ja schon wieder. Das ist ja auch verrückt. Weil so oder so ist hier eine Familienfehde so weit eskaliert, dass es für beide nicht gut ausgeht. Und der eigentliche Sinn dahinter
eh völlig egal ist. Foreshadowing.
Ja. Allegorie.
Aber, ich finde es eigentlich die Interpretation spannender, dass also wirklich auch, dass Aegons Eric der Letzte ist, der stirbt, weil es irgendwie so ist, weil er hat dann seinen Bruder verloren und ist dann so, okay, das wiegt dann irgendwie, es ist für ihn dann quasi schlimmer in dem Moment. Also dass er eigentlich dann damit auch gar nicht weiterleben will sozusagen, weil im Buch gibt es glaube ich zwei Interpretationen oder wie es passiert sein könnte. Eine Interpretation ist halt diese, was glaube ich eher so ist, wie wir es jetzt auch gesehen haben, dass die beiden halt kämpfen, aber sich dann zwischendurch irgendwie auch noch in den Armen liegen und da ist es so, dass beide am Ende so schlimme Verwundungen haben, dass die eigentlich sozusagen so mehr oder weniger gleichzeitig sterben. Und es gibt auch noch so eine andere Interpretation, die dramatischere Story, wo, jetzt muss ich auch wieder überlegen, ich glaube, Rhaenyras Eric überlebt, aber dann irgendwie noch so 4 Tage vor sich hin siecht, bis er dann stirbt. Und aber ich glaube, das ist genau jetzt eher die Interpretation, weil wir ja eben diese emotionalen Momente auch hatten. Die waren ja immer so, oh, wir haben uns gerade irgendwie gestochen, aber eigentlich lieben wir uns. Oh nein, was tun wir hier? Mhm. Und das wirklich in dem Moment, ja, Eric mit A, also Aegons Eric, dann gesagt hat, so, nee, das er hatte diese Mission, aber zu welchem Preis ist es jetzt passiert, damit das bringt mir jetzt irgendwie auch nichts mehr. Sehr traurig alles.
Ja, aber jetzt weiß ich endlich, ich weiß nicht, ob ihr die Formulierung er stürzte sich in sein Schwert schon mal gehört habt, wenn ihr irgendwie Fantasy-Bücher oder so Mittelalter-Kram, also euch damit beschäftigt, ist euch die Formulierung bestimmt schon mal aufgefallen. Ich konnte mir nie so richtig was darunter vorstellen. Jetzt schon, dank dieser zweiten Folge. Ja, traurig.
Ich mochte die Erics.
Ja, die waren sehr cool, nett. Ja. Also, alte Figuren sterben, das bedeutet natürlich auch, dass neue irgendwie eingeführt werden müssen oder kleinere Rollen eben größer gemacht werden. Und wir hatten das ja jetzt mit Hugh, dem Hammer. Auch sehr interessant, dass er eine sehr viel sympathischere Figur ist als im Buch. Und die andere neue Figur ist Adam, also der Bruder von Alan, den wir jetzt schon in der ersten Folge der zweiten Staffel gesehen haben. Und ich wollte euch mal fragen, also es ist natürlich für uns, die wir das Buch gelesen haben, klar, warum die Serie das so macht. Es gibt ja auch diese eine sehr bezeichnete Szene, wo Adam am Strand nach Muscheln sammelt und dann Sea Smoke, glaube ich, ist so der Name, über ihn hinwegfliegt. Aber ich fand die Szene und auch die Szene mit Hugh war okay, aber sie wirkte so auch ein bisschen wie so ein Fremdkörper, einfach dadurch, dass wir mit diesen beiden noch nicht so wirklich viel Zeit gehabt haben, sie auch für den Plot aktuell noch nicht so relevant sind. anders als so hier Aegon versus Otto oder Rhaenyra versus Daemon, so dass diese Szenen so ein bisschen sich fremd angefühlt haben. Und ich wollte mal fragen, wie es euch da so ging.
Ich kann dir sagen, warum sie sich fremd angefühlt haben. Weil House of the Dragon jetzt durch den Showrunner-Wechsel auch so einen leichten Pacing-Wechsel bekommen hat. Und Alan Taylor, der jetzt der neue Showrunner ist, also vom Spektakelspezialisten Sapochnik übernommen hat, der die ganzen großen Spektakelfolgen gemacht hat. Jetzt kommt der Typ, der die meisten Folgen der ersten und zweiten Staffel gemacht hat. Und was sie gemacht haben ist, anders als man es bei der ersten Zuspitzung des Staffelfinale meinen würde, haben sie sich vom Pacing her wieder in Richtung der ersten Game of Thrones Staffeln bewegt. Jetzt hast du wieder ein paar Subplots mehr. Jetzt hast du ein paar Small-Folk-Momente, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Jetzt hast du auch viele Szenen, bei denen du nicht sicher bist, wie sie in das große Gefüge überhaupt reinpassen sollen. Während davor ja immer im Wechsel Sachen miteinander zu tun hatten. So, jetzt nehmen sie das Tempo raus. Und das bisschen, was ich an Kritik zu House of the Dragon Staffel 2 mitkriege, hat ja einerseits mit Änderungen zu der Buchvorlage zu tun und andererseits damit, dass das Pacing jetzt doch nicht jetzt spitzt sich alles komplett zu. Sondern ja, es spitzt sich, der Konflikt spitzt sich zu, aber nicht die
eskaliert die Dramatik, schon
das
so
große, ganze Epische.
Immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse.
Ja, genau, wie mit angezogener Handbremse. Also jetzt haben sie so ein bisschen das Tempo wieder rausgenommen und arbeiten jetzt wieder. Jetzt ist viel Build-up. Selbst das hier, dieser Höhepunkt dieser Folge, fühlt sich wie ein Build-up an und ein Foreshadowing. Aber nicht wie, jetzt ist der Konflikt kurz davor, dass er komplett explodiert. So, ganz im Gegenteil.
Ich finde, die Leute müssen sich mal ein bisschen entscheiden, was sie wollen, weil in der ersten Staffel wurde ja super viel kritisiert, dass das Pacing zu schnell ist, weil es ja eben diese ganzen Zeitsprünge auch gab. Mhm. Das ist ja noch ein Grund dafür, warum sich das jetzt anders anfühlt. Wir haben eben nicht diese Zeitwechsel die ganze Zeit. Und da war es ja wirklich die Kritik so, oh, das geht irgendwie alles so schnell, man kriegt irgendwie gar nicht so richtig mit, was abgeht. Und jetzt ist es langsamer und Leute sind so, oh nein, es ist zu langsam. Ich fand es bis jetzt, also mir kam es nicht so langsam vor, weil ich finde, die Momente mit diesen neuen Charakteren waren zwar quasi schon da und hatten so die Momente hatten ihre Zeit, sich zu entfalten, aber es war quasi gerade so kurz, dass es mich nicht in Anführungszeichen genervt hat oder ich das Gefühl hatte, das wird jetzt so in die Länge gezogen. Deswegen fand ich es eigentlich ganz cool, so zum, man baut diese neuen Figuren langsam ein.
Ja, und ich finde, was sie auch wieder schaffen, was auch die erste Staffel immer geschafft hat, ist so ikonische Momente zu bauen. Also vieles davon werde ich nicht vergessen. Also ob es jetzt die Beerdigung ist, ob es der Eric-and-Eric-Moment ist. Das sind so ikonische Momentaufnahmen. Und das haben ja die wenigsten Serien. Ich habe zum Beispiel jetzt am Wochenende die 4 aktuellen Folgen The Boys nachgeholt.
Da muss ich auch noch machen.
Das sind auch ikonische Momente dabei, aber das verschwimmt unter den Folgen untereinander. Bei The Boys ist es so, da kann ich ganz selten auf eine Folge zeigen und sagen, ah, das ist die Folge. Also die Herogasm-Folge ist die eine, die mir jetzt sofort einfällt. Und ansonsten hört es schon wieder auf, weil jedes ist cliffhangerig, alles ist für Bingen ausgelegt. 3 Folgen sind auch noch an einem Tag gekommen bei The Boys. Da gibt's nicht immer die eine Folge, sondern es ist einfach fortlaufende Handlungsstränge, bis die Staffel zu Ende ist. Und dann werden nur bestimmte Fäden davon wieder aufgenommen und eine neue aufgemacht. Und bei Game of Thrones und auch bei House of the Dragon gibt's ja schon immer wieder die eine Folge. Ich lese den Titel und ich weiß, was in der Folge passiert. Ich kann dir mindestens 2 Handlungsstränge aus der Folge sagen, nur anhand des Titels. Und das nicht, weil ich so oft das geguckt habe, sondern weil die Titel in ihrer Doppeldeutigkeit so oft so gut beschreiben, was in dieser Folge eigentlich passiert und warum du dir diese Folge gemerkt hast. Speaking of which, wie hieß diese Folge? Ja.
Ein Sohn für einen Sohn war der Titel der ersten Folge.
Ich glaube, irgendwas mit Brüdern. Ach Mann.
Also immer, wenn ich halt die Folge gucke, steht da, glaube ich, immer noch Folge 2 oder Folge 1.
Ich weiß, dass sie in Deutschland immer so ein bisschen hinten dran sind mit der Umbenennung. Das war bei Disney Plus auch schon so. Und tatsächlich, ich finde auf IMDb gerade keinen Folgennamen für die zweite Folge. Deswegen weiß ich das gerade nicht.
Wenn ihr diese Folge hört, dann wisst ihr es auf jeden Fall und könnt es uns ganz fleißig in die Kommentare schreiben, auch wenn wir es dann selbst schon wissen. Mir fällt jetzt keine gute Überleitung ein, aber deswegen mache ich jetzt einfach einen Hard Cut an dieser Stelle, weil ich möchte noch unbedingt über Alicent und Cole reden und vor allem über Cole, der ja hier in dieser zweiten Folge auch nochmal großen Raum einnimmt. Und auf den Kommentar vom Anfang noch mal zu sprechen, wie wird er denn so dargestellt? Wird er jetzt dargestellt als jemand, der hier auch leidet? Und ich finde schon, aber es ist sehr subtil. Also dadurch, dass er ja Sex mit der mit Alicent hat, ja, also er hat ja ein Celibacy, also ein Eid des Zölibats abgelegt, den er ja fleißig bricht. Und deswegen trägt er ja auch so schon so eine große Schuld mit sich herum. Mhm. Und jetzt ist so die Frage, wie reagiert man darauf? Also man kann versuchen, Absolution zu bekommen oder beichten oder wie auch immer. Und Cole externalisiert das Ganze. Mhm. Also macht als erstes, nachdem er da in dem Schlafgemach drin ist, wo wegen, ja schon, könnte man auch schon so sagen, wegen seines Verschuldens, weil er mal wieder nicht in Wache geschoben hat, ist da eben mal wieder jemand zu Schaden gekommen und er geht als erstes dann danach zu Eric und macht den rund, weil sein Mantel ein bisschen schmutzig ist. Also schon ein auch interessanter Charakter, aber ob die, jetzt nochmal zurück zum Kommentar, ob die Serie das tatsächlich in die Richtung irgendwie darstellen wird, aktuell sieht es nicht so aus und Ryan Condal hat auch sogar in einem Interview gesagt, dass wir in den Sexszenen zwischen Alicent und Cole, einen Moment, einfach nur zwei Personen sehen, die these are two humans enjoying themselves, so hat das Ryan Condal ausgedrückt und von irgendeinem Machtgefälle oder irgendeiner Ausnutzung ist da tatsächlich nichts zu lesen.
Das war ja eigentlich auch bei Rhaenyra so und das war ja auch immer dieses Ding zwischen Rhaenyra und Alicent, dass sich Rhaenyra ja diese Freiheit nimmt, einfach quasi ja Sex zu haben und sich zu enjoyen. Und Alicent da ja früher immer so war, how dare you? Und jetzt ist sie, macht sie es halt auch.
Ja, nichtsdestotrotz haben diese Sexszenen ja hier was zu bedeuten. Ne? Also Condal hat ja auch eine Szene, mindestens eine gestrichen, was Olivia Cooke nicht so gut fand. Mhm. Aber seine Begründung war, sie müssen halt was bedeuten. Sie dürfen nicht nur zur Sex-Position aller HBO da sein. Und in der ersten Folge jetzt war es ja dieses, sie sind in den Gemächern von Rhaenyra, sind genau die gleichen Räume mit den Möbeln an derselben Stelle. Genau der Raum, in dem Cole und Rhaenyra zum ersten Mal miteinander schliefen, sehr leidenschaftlich. Und hier sehen wir die beiden zum ersten Mal und das wirkten eben nicht sehr leidenschaftlich. Sie haben dann Konversationen über das Wetter und dass es nie wieder passieren wird. Und du weißt ganz genau, dass es natürlich wieder passieren wird, so wie sie das sagt. Und wenn er noch endet mit Your Grace.
Ein bisschen Soap-Opera-mäßig.
Ja, schon.
Wir dürfen es nie wieder tun.
Ja, was ist wieder passiert?
Schon ein bisschen. Und dann dreht er sich aber weg und sagt halt Your Grace und du weißt, wie unpersönlich das eigentlich alles trotzdem noch irgendwie ist. Und sie hängt diesen Mantel an ihm dran, aber das hat ja auch so was Vertrautes, ne, wenn sie ihm die Rüstung anlegt, weil das hat sie ja bei ihrem Vater auch gemacht. Da haben wir sie das letzte Mal jemand deine Rüstung anlegen sehen, dass sie alles und das als kleines Kind immer bei ihrem Vater machen musste. Und jetzt ganz am Ende, wo wir wieder die Szene gesehen haben, finde ich, war einer der Punkte, die der Veränderung von Blood and Cheese von House of Dragon zur Vorlage Fire and Blood, das war eine positive Veränderung in meinen Augen. Weil ob jetzt Alicent das selber mit ansieht wie in der Vorlage, da sehe ich jetzt keinen großen Mehrwert. Wir als Zuschauer sehen das ja auch und finden es grausam. Mhm. Der Mehrwert ist nicht so groß, auch für die Figur Alicent nicht. Aber was dadurch passiert, dass sie das, was sie selber nennt, sündigt. Sie sündigt, sie gibt sich der Leidenschaft hin und das ist geradezu biblisch, dass diese Sünde dann bestraft wird. Weil wenn sie und Cole das nicht gemacht hätten, hätte er Wache gestanden und dann wäre zumindest die Möglichkeit im Raum gewesen, dass er das hätte verhindern können, dass ihm was aufgefallen wäre. Und deswegen plagen die beiden Schuldgefühle. Beide. Sie, weil sie gesündigt hat, er, weil er seine Pflicht vernachlässigt hat dafür. Und ich glaube, jetzt erst zu spüren, dass die beiden etwas verbindet. Diese Schuld. Und jetzt ist ihre Beziehung auf einer anderen Ebene als davor. Plus bildlich ist es halt total interessant, weil wenn Helena in die Gemächer reinkommt, es ist ja geradezu, als würde sie ihre Eltern erwischen. Und gleichzeitig, weil sie wie ein Kind ist, es nicht direkt adressieren, sondern sie als Kind plagen gerade andere Albträume. Das ist halt ein schönes oder ein trauriges Bild einfach.
Das wird dann ja, genau, das ist das, was du gerade meintest, als Helena, als Alicent zu Helena das sagen möchte und sie das gleich abwirkt. Ist mir auch aufgefallen. Wie die Folge endet, da wollte ich das nochmal kurz mit euch besprechen, weil wir sehen dann ja wieder Cole im Schlafgemach von Alicent und hat auch schon wieder seine Rüstung ausgezogen. Also wirklich. Und dann gibt sie ihm erstmal eine Ohrfeige, bevor die beiden dann wieder intim werden. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum? Ist es vermutlich deswegen, weil am Königshof ist ja Otto einer der wenigen Vertrauten von Alicent. Also sie hatte in der ersten Staffel ja dann noch diesen Larys, aber der ist ja eher so, also jetzt wird er so ein bisschen so dargestellt als jemand, der bedrohlich ist, weil er weiß das zwischen ihr und Cole und hat seine Spione all über sich herum. Deswegen badet sie auch alleine, weil sie das eben nicht haben möchte. Und der Einzige, dem sie so wirklich vertraut, mit dem sie offen reden kann, ist eben ihr Vater, der jetzt weggeschickt wurde auf, ja, der Geheiß des Königs. Aber natürlich hat das auch was mit Cole zu tun. Und ist das der Grund, warum sie Cole eine Ohrfeige gibt? Was meint ihr?
Ist so eine Mischung wahrscheinlich aus, also ich habe es auch erst so interpretiert, dass er halt, dass sie sauer auf ihn ist, weil er so ein bisschen, er ist ja nicht direkt wirklich der Grund, also eigentlich ist ja Aegon der Grund, aber wahrscheinlich auch einfach, weil sie ihre Schuldgefühle da so externalisiert, beziehungsweise ihm ja dann auch die Schuld anlastet. Und dann vielleicht, da ist vielleicht dann der Moment, den Marco dann meinte, wo sie dann aber eigentlich checkt, okay, eigentlich sind sie da irgendwie im selben Boot gerade. Und dann müssen sie halt leider.
Das ist der ehrlichste Moment zwischen den beiden. Ja. Denk nur mal genau eine Folge zurück, da haben sie über das Wetter geredet. Mhm. Und sie hatten sogar leidenschaftlichen Sex miteinander, auch in dem Moment, aber wo Helena reinkommt, was ja wirklich genau quasi dieselbe Stelle Folge davor ist, da merkst du, wie unpersönlich das alles wird und wie sie sich auch schämen. Also wie sie sich hier das Blanket drüber zieht und er im Hintergrund schon fast so schuldbewusst und zusammengekauert, am Mist, jetzt hat schon wieder jemand gesehen. Ja. So nach dem Motto, ne? Und das hier ist pure leidenschaftliche Offenheit, die das widerspiegelt, wie Cole mit Rhaenyra zuerst die Beziehung hatte. Das ist ja gerade ein völlig neues Level für ihn, dass er wirklich einen Ersatz für Rhaenyra gefunden hat. Aber vorher ist er ja nur Lord Insel, der jetzt haben wir ja einen persönlichen Bezug, einen größeren als davor zu ihm,
finde ich. Also mal gucken, ob er jetzt noch weiter Lord Insel ist, jetzt wo sich die Beziehung zwischen ihm und Alicent vielleicht ein bisschen verändert hat, weil ich meine, in der Folge hat er ja schon noch jemanden losgeschickt, ohne Aegon zu fragen, ohne Otto zu fragen, um einfach Rhaenyra umzubringen. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt so weiterentwickelt, weil er war schon ja ziemlich lange ziemlich salty, was das betrifft.
Er ist wahrscheinlich immer noch salty, deswegen, ja. Das will ich mir jetzt gar nicht absprechen, aber aber jetzt hat er eine neue Liebe gefunden. Das davor war ja fast schon Pflicht, Your Grace. Und weißt du, auch die Art von Verkehr, die wir ja gesehen haben, mit der er und Olivia Cook, also Alicent Hightower, in den ersten Folgen eingeführt worden sind, das ist ja intimer als die meisten sexuellen Praktiken, die wir so sehen in der Welt von Game of Thrones. Und trotzdem waren die beiden nicht seelisch intim miteinander. Sie haben über das Wetter, das Erste, was du von ihr hörst, das wäre so Chill in the Air. So, ne? Das ist ja wirklich das komplette Gegenteil davon. Mhm. Und jetzt, wenn die zwei sich angucken, ich habe es jetzt gerade hier nochmal aufgerufen nach der Ohrfeige, wie sie ihn anschaut, das ist was komplett anderes. Und das gerade in der Folge, wo sie ihre Sünde ja eigentlich bereut und jetzt mehr als bereitwillig, als je zuvor dahin zurückgeht. Ich finde, das ist halt der Moment, in dem die beiden eine andere Ebene erreicht haben, in dem der Konflikt auf Seiten der Grünen auch noch mal eine andere Ebene erreicht hat, in dem man bereit ist, die Sünde einzugehen, eben auch den Mord an Rhaenyra, ne, durch das Attentat, dass man bereit ist, neue Sünden zu machen.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob denn, wenn Alicent vorher schon dachte, dass quasi ihre Sünde der Ursprung dafür ist, dass ihr Enkelsohn getötet wurde, wenn sie jetzt quasi weiter mit Cole macht, ob sie dann denkt, dass sie einfach für alles jemals verantwortlich ist und das aber einfach macht. Also, ich weiß nicht. Naja, wollt ihr dazu noch was sagen? Ich habe sonst eine random Frage zu Kristen Cole und seiner neuen Rolle als Hand. Habt ihr euch auch gefragt, wie er bitte dieses Abzeichen an seiner Rüstung festmachen soll? Ich meine, wie soll er das da reinpinnen? Kriegt er dann so ein neues Abzeichen oder klebt er das irgendwie ran mit irgendwas, so Wachs?
Ich habe noch nicht weitergeschaut, obwohl ihr auch Screener hattet.
Nee, ich habe noch nicht weitergeschaut.
Okay.
Ich mach's durch diese Woche, weil ich es nicht mehr aushalte.
Okay, pass auf, ich sag dir, wie es in den Büchern ist.
Ja.
Ohne jetzt zu spoilern. In den Büchern gibt es keine Nadel. In den Büchern ist es eine Kette.
Okay, na gut.
Eine Kette der Hand.
Okay, gut, dass wir diese Fashion-Frage klären konnten. Dankeschön.
Ja. Bin dann auch sehr gespannt, ob sich Alicent und Cole noch weiterhin über das Wetter unterhalten oder ob ihre Post-Coitus-Gespräche irgendwann ein bisschen vertrauter werden. Aber wer weiß, wie viel Gelegenheit sie dazu noch haben, denn hat ja Aegon auch gesagt, seine neue Hand ist eine stählerne Faust und die stählerne Faust, die will natürlich auch eingesetzt werden. Also mal sehen, wie das dann in den späteren Folgen noch wird. Auch noch ein kleines Detail, müssen wir jetzt gar nicht groß drüber diskutieren, aber das wollte ich auch noch mal anmerken. Hier wird in der Folge Daeron Targaryen angesprochen, ja, also das jüngste Kind von König Viserys, der bisher offscreen war und in Old Town. Und hier jetzt so durch einen Satz eingeführt wird, der wird auch noch wichtig für die späteren Folgen, denke ich mal.
Vielleicht passend auch dazu habe ich auch noch eine Frage an euch. Ich glaube, da können wir auch nicht so viel zu sagen, weil es auch ein Buchspoiler wäre. Aber Aemon war ja mit dieser Frau zusammen und dann hat er... Nee, ich glaube, ich habe mir die Frage gerade selbst beantwortet. Ich dachte gerade, dass ich gesehen habe in der Serie, wie Aemon ein Kind hat, also ein uneheliches oder ein Bastardkind, aber ich glaube, das war einfach nur so ein Schnitt auf ein anderes Kind, weil ich wollte mich gerade ganz viel interpretieren da rein, was bedeuten würde, wenn es noch jemanden mit valyrischem Blut geben würde. Mhm. Aber ich glaube, das habe ich gerade falsch mich dran erinnert und nehme diese Frage, die ich nicht gestellt habe, wieder zurück.
Was für ein Schnitt, auf welches Kind nochmal?
Das war nicht, wie heißt denn der Typ? Mit Hugh und seiner mit Frau, glaube ich. Und da lag so ein krankes Kind im Hintergrund und ich dachte erst, war das so ein Schnitt
oder das nicht? Ist die,
das ist das eine kind interessante von Beobachtung von dir, die ich jetzt einfach mal im Raum stehen lassen würde.
Okay.
Also dachte, jetzt nicht, weil ich irgendwie schon vorher was von der Serie gesehen habe, sondern weil ich in Erinnerung habe, was mir die ganzen Wikis über You gesagt haben.
Ah, okay. Ah, aber dann war der Schnitt vielleicht Absicht. Okay.
Wie gesagt, das ist eine interessante Beobachtung.
Okay, ich glaube, ich habe doch wieder meine Anfangstheorie.
Nichts geschieht zufällig in dieser Serie.
Ja, okay. Na gut, dann habt ihr auch den Gedanken. Ja gut, und dann wissen ja Leute, die das Buch gelesen haben, was wir meinen und die anderen hoffentlich nicht, weil sonst haben wir mich gespoilert. Das wäre schade.
Genau, aber das haben wir ja versprochen, das machen wir nicht.
Genau.
Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, war's das für diese Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Vielen Dank für eure netten Kommentare zu unserer ersten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an euch, Lisa und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Marco Risch. Regie Adrian Martin, Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.